Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Walligschen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 15 vom 9.9.2025. Mein Name ist Dennis Schmidt. Ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute, da geht es unter anderem um einen Kindergarten in Sachsenhausen und einen Solarpark in Twiste. Und beim Thema im Fokus, da befassen wir uns heute mal mit der Zukunft der Dörfer, was jeder Einzelne tun kann und auf was es dabei ankommt. Und dazu habe ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin mir ins Studio geholt. Ich fand das Gespräch super. Ich hoffe, dir geht's genauso. Und dann würde ich mal sagen, los geht's. Ja, wir schauen aber erstmal zurück auf die Woche im Rückblick. Und da machen wir mal einen landkreisweiten Blick auf Waldeck-Frankenberg unter dem Motto Werte sichtbar machen, gemeinsam Zukunft gestalten. Da haben sich am vorvergangenen Freitag rund 190 Schulstandorte in Hessen angeschlossen und ein Zeichen für demokratisches Miteinander gesetzt. Und auch viele Schulen aus Waldeck-Frankenberg, die haben sich daran beteiligt. Mitglieder örtlicher Jugendfeuerwehren, die malten gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern die 6 Grundpfeiler der Demokratie, Freiheit, Respekt, Gerechtigkeit, Frieden, Toleranz und Bildung. Mit Straßenmalkreide wurde das auf die Schulhöfe gemalt und Hessens Bildungsminister Armin Schwarz, der nahm an der Wiegand-Gerstenberg-Schule in Frankenberg teil und verwies auf die ausgeweitete Werte- und Demokratiebildung mit der neuen Wertvoll-Plattform. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr, die soll nicht nur feuerwehrtechnisches Wissen vermitteln, sondern vor allem Werte, die unser demokratisches Zusammenleben unverzichtbar sind. Das betonte Norbert Fischer, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Hessen. Im Waldecker Land war unter anderem die Mittelpunktschule in Adorf dabei. Rektorin Eva-Maria Trilling unterstrich, wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen fit zu machen für die Gesellschaft. Zitat Ende. Die Hessische Jugendfeuerwehr, die stellte zusammen mit der Unfallkasse Hessen Unterrichtsmaterial zur Verfügung, um die gelebten Werte der Baulichtfamilie zu vermitteln. Wir bleiben mal ein wenig beim Thema Feuerwehr, aber wir gucken nach Mengenhausen. Und da gab es nämlich anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Kinderfeuerwehr, die heißen da Feuervögel, die Freiwillige Feuerwehr Mengenhausen hat dort den kreisweiten Kinderfeuerwehrtag ausgerichtet. Und da waren 351 Kinder in 66 Gruppen, die haben insgesamt 9 Stationen durchlaufen in der Altstadt und erlebten einen Tag voller Spannung und spielerischer Wissensvermittlung. Den ersten Platz bei der Stadtrallye belegte die Gruppe 1 der Kinderfeuerwehr aus Gottelsheim, gefolgt von der Gruppe 1 aus Edertal-Wellen und der Gruppe 3 aus Volkmarsen-Ehring. An Stationen probierten sich die 6- bis 10-Jährigen beim Löschhaus, beim Leitergolf, beim Erbsentransport, mit der Hundestaffel beim Schlauchkegeln und bei weiteren Aufgaben aus. Besonders erfreulich war die Abnahme der Tatze 4. 89 Kinder erhielten das letzte Abzeichen vor dem Wechsel in die Jugendfeuerwehr. Organisatorin Cindy Galgon-Weiß und Uwe Schaumburg, der Sprecher der Kinderfeuerwehren im Landkreis, die hatten sowohl theoretische als auch praktische Prüfungsteile vorbereitet. Stadtrat Martin Hock und Ortsvorsteher Klaus Künstl lobten das Engagement aller Beteiligten. Gordon Karlhöfer, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, der ehrte dann noch langjährige Betreuer mit der goldenen Nadel für 8 Jahre ehrenamtliches Engagement in der Kinderfeuerwehr. Wir gucken mal nach Michhausen. Mit herzlicher Atmosphäre und lebendiger Gemeinschaft haben die Michhäuser am vergangenen Wochenende 1175-jähriges Bestehen gefeiert. Die Einheimischen und Gäste erlebten bei meist trockenem Wetter ein buntes 2-tägiges Programm voller Spiele, Kultur und Kulinarik. Der Dorfverein unter Vorsitz von Christoph Mitze organisierte gemeinsam mit dem Festausschuss und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern ein Fest für alle Generationen. Den Festkommers am Samstag eröffneten der Posaunenchor Ense Immichhausen und der MGV Liedertafel 1887 mit instrumentalen Stücken und einem Aber-Medley. Landrat Jürgen van der Horst und Bürgermeister Henning Scheele, die würdigten in ihren Grußworten die Bedeutung des Ortes und überreichten eine Urkunde an Ortsvorsteher Axel Jacobi. Die Festmeile bot vielfältige Attraktionen. Eine Ausstellung mit rund 300 historischen Fotos, Kartoffelsammlung, handgefertigte Kunstwerke und traditionelle Webspuldemonstrationen. Für Kinder gab es Hüpfburg, Schminken, Glitzertattoos. Der Sportverein organisierte einen Tombola mit Gewinn regionaler Unternehmen und am Samstagabend sorgte die Big Band Battenberg für eine mitreißende Open-Air-Party. Der Sonntag begann mit einem gut besuchten Gottesdienst, gefolgt von einem Frühschoppen mit dem Blasorchester Volle Kanne Blasmusik aus Twiste. Den Abschluss bildeten dann ein Geschichtsvortrag und die unterhaltsame Aufführung der Plattschwarzgruppe, die die Dialekttradition lebendig hält. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Gute Nachrichten kommen aus Sachsenhausen. Die Stadt Waldeck hat sich nämlich mit den Eigentümern des Grundstücks der alten Grundschule in Sachsenhausen auf einen Kauf geeinigt und damit einen entscheidenden Schritt für den dringend benötigten Neubau eines Kindergartens getan. Das Stadtparlament stimmte dem Ankauf zu, wodurch nun eine klare Perspektive für das Projekt besteht. Bürgermeister Nikolaus Havel berichtete, dass die Planung bereits im April begann und eine zügige Umsetzung möglich sei. Das knapp 5.900 Quadratmeter große Grundstück in der Gartenstraße wurde 2021 vom Landkreis an einen privaten Bieter verkauft, der ursprünglich ein medizinisches Versorgungszentrum und eine Seniorenwohnanlage dort plante. Während das Versorgungszentrum nicht mehr verfolgt wird, bleiben die Pläne für seniorengerechtes Wohnen immerhin bestehen. Nach intensiven Verhandlungen fand die Stadt jetzt eine Lösung durch geeignete Tauschgrundstücke in unmittelbarer Nähe des DRK Seniorenzentrums, die beide Projekte dann am Ende ermöglichen soll. Der Neubau, der fällt unter das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept und ist im Förderprogramm Lebendige Zentren förderfähig. Das bedeutet finanzielle Entlastung für den städtischen Haushalt. Ein Workshop mit Eltern, mit Kita-Kommissionen, Erzieherinnen und Ortsvorstehern sammelten Anforderungen und Wünsche für den Neubau. Und zusätzlich besuchte man die Kita Philipp Soldan in Frankenberg, um Eindrücke zur baulichen Gestaltung und nachhaltigen Gebäudetechnik zu gewinnen. Nun wird die Ausschreibung der Planungsleistung vorbereitet und alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung zeigten sich zufrieden mit der Einigung. Digitalisierung, ein Schlagwort, das beschäftigt alle Städte und Gemeinden, auch im Landkreis. Und in Bad Wildungen auch da. Denn die Digitalisierung der Stadtverwaltung, die wird kostspielig. Doch nichts tun, das wäre noch teurer. Das war die ungeschminkte Wahrheit, die dem Wildunger Finanzausschuss jetzt präsentiert wurde. Stefan Lock vom Haupt- und Personalamt, der ist zuständig für EDV-Aufbau und IT-Sicherheit, er machte deutlich, man sei unterbesetzt und brauche etwa doppelt so viele Stellen wie die zwei existierenden. Aktuell stehen 80 Arbeitsstunden pro Woche für IT und Digitalisierung zur Verfügung. Tatsächlich werden aber bereits 142 Stunden geleistet. Gemeinsam mit Digitalisierungsbeauftragter Cornelia Bender warnte er, durch die Digitalisierung lassen sich in der Stadtverwaltung keine Stellen einsparen, zumindest nicht in der Transformationsphase. Zwei neue IT-Fachkräfte sind nötig, plus Investitionen in Hard- und Software. Die Cyberkriminalität, hört man ja auch immer wieder, die wächst indessen bedrohlich. Pro Jahr werden 2 bis 3 Rathausverwaltungen in Deutschland gehackt, berichtete Lock und verwies auf Winterberg, wo die Zulassungsstelle nach einem Jahr noch nicht wieder normal arbeitet. Vor jeder Wahl erhalten sie aus Wiesbaden neue 40 DIN A4 Seiten mit Sicherheitshinweisen. Bender erläuterte, dass 200 Arbeitsprozesse digitalisiert werden müssen, vom digitalen Antragseingang bis zur papierlosen Bearbeitung. Beide empfahlen die Übernahme des aktuellen EDV-Auszubildenden, der hervorragende Arbeit leiste. Die Abgeordneten zeigten sich überzeugt und wollen die Empfehlung in die Haushaltsberatung 2026 einbeziehen. Vom Waldecker Land ins Frankenberger Land, zumindest in den Südteil, da war jetzt Beate Hofmann da. Das ist die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Und die besuchte den Kirchenkreis der Eder und informierte sich über die Arbeit vor Ort. Gemeinsam mit Propst Dr. Volker Mantei und Dekanin Petra Hegmann machte sie sich zwischen Bad Wildungen, Frankenberg, Vöhl und Gemünden ein Bild über die vielfältigen Herausforderungen und übergelungene Projekte. Die Themen reichten vom Gemeindezusammenarbeit über rückgängige Mitgliederzahlen und Gebäudestrategie bis zu Jugendarbeit und Kirchenmusik. Besonders im Raum Frankenberg und Kellerwald-Bunstrut ging es um den notwendigen Wandel durch schrumpfende Gemeinden und größer werdende Versorgungsgebiete. Zukünftig werden wir nicht mehr jeden Sonntag an jedem Ort einen Gottesdienst durch eine Pfarrerin oder einen Pfarrer anbieten können, das erklärte Hofmann. Trotzdem zeigte sich die Bischöfin zuversichtlich und betonte die Bedeutung neuer Modelle und intensiver Zusammenarbeit. Gottesdienste zu besonderen Anlässen werden für die Menschen immer wichtiger. Und auch hier die geplante Digitalisierung der Verwaltung soll Arbeitsabläufe vereinfachen. Im Kooperationsraum Vöhl-Waldeck wurden exemplarisch Schwerpunkte der überregionalen bedeutsamen Jugendarbeit aufgezeigt. Besonders das Engagement der Ehrenamtlichen und Jugendlichen mache Kirche in der weitläufigen Region sichtbar. Die IKKW, die hatte Ende 2024 nach eigenen Angaben 687.526 Mitglieder in 620 Kirchengemeinden. Ein Rückgang von 3,2% gegenüber dem Vorjahr mit 710.518 Gemeindegliedern. Und wir blicken nach Bad Arolsen. Da waren jetzt 200 Erzieherinnen aus 16 Kindertagesstätten im kirchlich-kommunalen Zweckverband Nordwaldeck. Und die haben am Montag einen gemeinsamen Betriebsausflug unter dem Motto »Eine Reise durch Bad Arolsen und das Leben« unternommen. Start war am Morgen in der evangelischen Stadtkirche, wo Pfarrerin Christiane Luckert auf den Tag einstimmte. Aufgeteilt in Gruppen galt es, an mehreren Stationen in der Arolser Innenstadt Neues zu entdecken und Bekanntes wiederzuentdecken. Angesteuert wurden unter anderem die Schlosskapelle, die Trinkhalle im Baumpark mit einer Kostprobe des Arolser Heilwassers, die Segenskapelle des Bad Tillesheims, das Geburtshaus des Bildhauers Christel Daniel Rauch, das Museum für Zeitgeschichte im Historikum, das Schreibische Haus und das Denkmal aus Papier der Arolsen Archives. In den Ausstellungsräumen des Schlosses konnte dann die aktuelle Ausstellung zu Leben und Werk von Friedrich August Kaulbach besichtigt werden. Ein weiterer Höhepunkt war die Konzertlesung mit Judy Bailey und Patrick Depoul in der Stadtkirche mit der Botschaft »Das Leben schreibt die besten Geschichten«. Pfarrerin Luckert betonte, gemeinsam sei man eine starke Gemeinschaft aus 16 Kindertagesstätten. Das werde vor allem dann sichtbar, wenn jemand ausfälle oder man sich gegenseitig unterstützen müsse. Der Zweckverband, der umfasst nicht nur 16 Kitas, sondern auch Kirchengemeinden und politische Gemeinden in Bad Arolsen, Twistetal und Volkmarsen. Bad Arolsen Bürgermeister Marco Lambion dankte im Namen seiner Amtskollegen für die Hingabe und Kreativität der Erzieherinnen. In Korbach auf der Freilichtbühne, da kam Sarah Barelli vorbei schwadroniert und die ist eine Komikerin, ohne Punkt und Komma war sie auf der Freilichtbühne unterwegs und dabei hat sie kein Blatt vor den Mund genommen. Die Travestiekünstlerin suchte sich ihre Opfer im Publikum dann aus und ging mit ihnen in direkten Dialog. Alles wirkte irgendwie improvisiert und unvorbereitet, aber sie verlor sich scheinbar nicht so sehr in Nebenschauplätzen, kam immer wieder zum Ausgangsthema zurück. Und der erste Teil ihrer Show ging über gut 100 Minuten. Nicht zuletzt, weil ihr immer wieder neue Themen einfielen. Ihre ersten Begegnungen mit Korbach war ihr erstes Thema. Der Service an einer Bäckereitheke, die Kreisel, ihre Anreise. Jede noch so kleine Belanglosigkeit wurde für Sarah Barelli, die meist im Publikum unterwegs war, zum Thema. Auftritte auf Kreuzfahrtschiffen und ihr Umgang mit Kindern waren dann weitere Lieblingsthemen. Zwischenzeitlich hatte sie dann ein Kind im Grundschulalter im Publikum entdeckt und entsprechend ausgefragt. Ein erstaunlich unpassendes Event für ein Kind, da die Show erst ab 16 Jahren empfohlen wird. Es folgte ein ausführlicher Ausflug in die Schlagerwelt, bei dem jeder aus der Szene sein Fett abbekam. Michelle, Giovanni Mozzarella, Helene Fischer, Beatrice Egli, Andrea Berg, Maite Kelly und verstorbene Größen wie Udo Jürgens und Costa Cordalis, sowie Dauerbrenner wie Howard Carpendale, Michael Holm oder Heino. Es ging ordentlich derb zur Sache und gelegentlich auch unter die Gürtellinie. Das Publikum auf der gut zur Hälfte besitzten Freilichtbühne amüsiert sie sich aber köstlich, obwohl der kommende Abend nichts für schwache Nerven war. Viele kleine und mittelständische Unternehmen im Landkreis, im Waldecker Land, die stehen vor einem existenziellen Problem. Sie sollen Corona-Soforthilfen aus dem Frühjahr 2020 zurückzahlen. Seit Juli führt nämlich Hessen auf Anweisung des Bundeswirtschaftsministeriums ein digitales Rückmeldeverfahren durch, bei dem diese Hilfen rückwirkend auf Überkompensation geprüft werden. Besonders betroffen sind Friseur- und Fleischerbetriebe sowie Bäckereien, aber auch Hotels und Gaststätten. Das Regierungspräsidium Kassel hat rund 90.000 Unternehmen angeschrieben und eine 2-Wochen-Frist gesetzt, um zu erklären, ob die Hilfen tatsächlich benötigt wurden. Kai Bremer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg, der warnt vor existenzbedrohenden Liquiditätsengpässen. Zur Erinnerung, der Bund hatte Ende März 2020 rund 50 Milliarden Euro als Soforthilfe bereitgestellt. 9.000 Euro für Betriebe mit bis zu 5 Beschäftigten und 15.000 Euro für Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten. Bis Ende 2021 flossen insgesamt 130 Milliarden Euro. Eine Fristverlängerung ist über die Telefonnummer 0561 106 4750 möglich. Das Hessische Wirtschaftsministerium prüft zudem gerade eine Anhebung der Bagatellgrenze auf derzeit 500 Euro. Die Waldecker Kanoniere, die waren in Hoflauterbach. Die haben sich am vorvergangenen Wochenende zum jährlichen gemeinsamen Manöver dort getroffen. Die Böllerschützen 2016 Ittertal, die haben die Veranstaltung organisiert. Und die begrüßen rund 20 Gruppen von Kanonier- und Böllerschützen, nicht nur aus dem Waldecker Land, sondern auch aus dem Landkreis Kassel und dem Münsterland. Trotz zwischenzeitlichen Nieselregens blieb das Wetter weitgehend trocken für das historische Spektakel. Carsten Günther, Vorsitzender der Ittertaler Böllerschützen, der betonte bei der Eröffnung den geschichtlichen und traditionellen Charakter des Treffens. Die Schwarzpulvergeräte seien Zeitzeugen einer vergangenen Epoche, in der Handwerk, Präzision und Mut eng verbunden waren. Höhepunkt war der gemeinsame Abschluss aller Formationen, bei dem auch Fürths Bürgermeister Carsten Karlhöfer die Kanone Christa abziehen durfte. Bei Grillspezialitäten und frisch gezapftem Bier konnten die Akteure fachsimpeln und Erfahrungen austauschen. Und das nächste Treffen, das findet am 30. Mai 2026 statt, und zwar in Wirmichhausen. Gut ein Jahr, nachdem die Twistetaler Gemeindevertreter einen 60 Hektar großen Solarpark abgelehnt hatten, ja, da liegt das Thema erneut auf dem Tisch, allerdings in reduzierter Form. Die Investoren der Erfurter Firma UKA, die planen jetzt einen 45 Hektar großen Solarpark auf den Äckern unterhalb von 4 geplanten Windkraftanlagen am Gembecker Pfad. Die bereits gebaute Transformatorenstation für die Windräder, die könnte ideal auch den Solarstrom einspeisen. Der Grund für das Interesse der auswärtigen Investoren, das große Tennet-Umspannwerk zwischen Twiste und Mengenhausen, das ist eins der größten Deutschlands und aktuell das einzige auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung. Die Meinungen im Ort sind gespalten, 50-50, wie Ortsvorsteher Patrick Paul berichtete. Kritiker bemängeln den Verbrauch wertvollen Ackerbodens zusätzlich zur geplanten Umgehungsstraße. Befürworter wie FDP-Fraktionschef Jörg Mape verweisen auf die geplante Klimakommune und auf 80.000 Euro jährliche Einnahmen für die Gemeindekasse. Im Bauausschuss stimmten 3 Vertreter dafür, 2 dagegen. Die finale Entscheidung, die fällt die Gemeindevertretung am nächsten Montag, am 15. September, in der Mehrzweckhalle in Twiste. Ja, und da hat eine Feuerwehr einen gewissen Run, möchte ich mal sagen. Die Feuerwehr Korbach-Goldhausen, die hat erneut den Hessenmeistertitel gewonnen und damit an ihre erfolgreichen Jahre 1995, 96, 97 und 2024 angeknüpft. Beim Landesentscheid im südhessischen Lorsch, da erreichte die Goldhäuser Gruppe eine Prozentzahl von 89,2 und ließ damit die Staffeln aus Rimbach und Grebenhain-Nörsberts-Weidemoos hinter sich. Es ist bereits der 5. Landesmeistertitel für die Werksengruppe aus Goldhausen. Und aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg nahm auch die Feuerwehr Edertal-Affoldern teil und erreichte Platz 12 mit 81,1%. Glückwunsch von dieser Stelle. Der Wettkampf bestand aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Zunächst mussten 15 anspruchsvolle Fachfragen der Landesfeuerwehrschule schriftlich beantwortet werden. Anschließend war eine praktische Übung zu einem simulierten Gefahrgutunfall zu absolvieren. Korbach-Stadtverbandinspektor Carsten Fahrland, der lobte den besonderen Teamgeist. Mehrere Kameradinnen und Kameraden nahmen erstmals teil und konnten sofort an das bestehende Leistungsniveau anknüpfen. Am späten Sonntagabend in der vergangenen Woche, da wurde die Gruppe in Goldhausen mit einem Glückwunschbanner und ganz viel Spaß überrascht. Die Fühler Gemeindevertretung, die hat entschieden, das Parlament zu verkleinern. Aus 31 werden ab der nächsten Wahlperiode 27 Sitze. Den Antrag stellten SPD, CDU, Grüne Liste und FDP gemeinsam. SPD-Fraktionssprecher Volker König versprach sich davon, Zitat, eine gewisse Effizienzsteigerung und schnellere Entscheidungsfindung. Zudem könnten Kosten gesenkt werden, wenn auch nur marginal um 1200 Euro pro Jahr. Die maßvolle Reduzierung um nur 4 Sitze führe nicht zu reduzierter Bürgernähe oder verringerter Repräsentation der 15 Ortsteile. Heftige Kritik kam von den Freien Wählern. Fraktionschefin Inga Wiesemann, die warnte vor weniger Vertretung kleinerer Ortsteile und Parteien. Der wahre Grund sei, dass die Parteien Schwierigkeit hätten, ihre Listen für die nächste Wahl zu füllen. Auch aus den antragstellenden Fraktionen gab es Gegenstimmen, so von Rüdiger Spät, Grüne Liste, und Thomas Rabe, FDP. Möglich wurde die Entscheidung durch eine Änderung der hessischen Gemeindeordnung. Statt einer Zweidrittelmehrheit genügt nur die einfache Mehrheit. Bei 26 anwesenden Mitgliedern stimmten 17 dafür und 9 dagegen. Die Kleinerschen aus Kleinern, die haben am vergangenen Sonntag vor einer Woche ein rundes Fest gefeiert. 800 Jahre Kleinern. Zahlreiche Besucher strömten in den Ort, um das Jubiläum zu feiern. Das Programm startete bereits am frühen Morgen mit einem Gottesdienst in der Kirche, wo den ganzen Tag über der alte Schnitzaltar bewundert und Orgelkonzerten gelauscht werden konnte. Ein stehender Festzug mit Vereinsständen und örtlichen Gewerbetreibenden, der bot dann noch vielfältige Attraktionen. Der Nationalpark Hellerwald-Edersee informierte über Wanderwege, Kinder konnten Feuersalamander ausschneiden und anmalen. Beim Naturpark gab es Trinkproben vom örtlichen Brunnenwasser. Kulinarisch verwöhnten die Kleinerschen ihre Gäste mit Kartoffeln und Gemüsepfannen, Schepperlingen, gegrillten Kaffee und Kuchen. Aus dem traditionsträchtigen Backhaus kamen frische Schusterjungen und Mädchen. Musikalisch sorgte der Musikverein Ungedanken, das Trio Prinz Persico und die Roten Schuhe sowie der Kinder- und Jugendchor unter Anke Kraft für Unterhaltung. Die Line-Dance-Gruppe Milidas tanzte zu Country-Musik und Landrat Jürgen van der Horst und Bürgermeister Friedrich Wechsmeier und Ralf Gutheil überbrachten Grußworte. Das extra gebraute kleine Naturtrüb, das wurde dann auch an die Ehrengäste überreicht, aber nicht nur. Die Wildunger Stadtverordnetenversammlung, die hat am Montag vor einer Woche die nächsten Schritte im Nahmobilitätskonzept beschlossen. Seit dem Konzeptbeschluss 2023 wurden bereits der Radweg zwischen Odershausen und Bad Wildung sowie Radstreifen im Stadtgebiet umgesetzt. Jetzt liegt der Fokus auf den Übergängen zwischen Straße sowie Rad- und Fahrwegen. An der Brunnallee entsteht ein neuer Zebrastreifen. Bestehende Übergänge werden behindertengerecht mit Nullabsenkung und Klopfkanten umgebaut. Ähnliche Umbauten sind in Reinhardshausen geplant. Die Gesamtkosten von 231.000 Euro sind durch Hessenmobil förderfähig. Für den Radverkehr zwischen Reizenhagen und Bad Wildung wird der Bordstein am Wildunger Ende der Bildsteinstraße abgesenkt. Bisher mussten Radfahrer hier umständlich über die Johanniter-Einfahrt auf die Fahrbahn gelangen. Kostenbogen 33.000 Euro. In Reinhardshausen werden für 45.000 Euro 8 elektrisch gesteuerte Radboxen aufgestellt. Nicht förderfähig sind Gehwege an der neuen Friedhofstraße sowie 2 neue Verbindungen zwischen verschiedenen anderen Straßen. CDU-Vertreter Marc Vaupel forderte künftige Effizienzprüfungen im Planungsausschuss. Der Antrag wurde bei 4 Enthaltungen angenommen. In Arolsen am Tannenkopf, da gibt es ein neues inklusives Sportzentrum und das nähert sich der Fertigstellung. Aber das Kind braucht nun auch noch einen Namen. Bürgermeister Marco Lambion hat deshalb eine Jury zur Namensfindung einberufen und einen öffentlichen Wettbewerb ausgerufen. Und da würde ich mal sagen, an dieser Stelle, nehmt doch mal teil. Alle Bürger sind ab sofort eingeladen, Namensvorschläge einzureichen. Einschränkungen gibt es keine, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Allerdings werden Eigennamen nicht für besonders geeignet gehalten. Sie seien selten mehrheitsfähig und oft dem Zeitgeist unterworfen, wie das Beispiel des bisherigen Richard-Beckmann-Stadions zeige. Das künftige inklusive Sportzentrum soll einen Namen bekommen, mit dem sich möglichst viele Bürger identifizieren können. Denkbar sind Anlehnungen an geografische Gegebenheiten oder sportliche Besonderheiten. Vielleicht findet sich sogar ein finanzstarkes Unternehmen, das die Namensrechte kaufen möchte. Die Jury besteht aus Vertretern der Schulen, der großen Sportvereine TUS und VfL, des Stadtparlaments und der Integrationskommission. Vorschläge können noch bis zum 30. September per Mail eingesendet werden. Ich schreibe die E-Mail mal in die Shownotes und die Jury hofft auf Wäschekörbe voll mit Vorschlägen. Ich bin gespannt. In Korbach, da nähert sich der letzte Bauabschnitt beim Projekt Zukunft Stadtgrün dem finalen Ende. Ab 2026 rollen die Bagger im grünen Gürtel zwischen Schießhagen und Bleiche. Die einjährige Bauzeit wird 480.000 Euro kosten, allerdings ohne Förderung, da die bisherigen Bundesmittel bereits aufgebraucht sind. Die auffälligsten Neuerungen entstehen am Dahlwicker Tor. Der Weg zwischen Voliere und Dahlwicker Straße wird erheblich verbreitert. Ein 175 cm breiter ebenerdiger Durchgang ersetzt die bisherige Treppe und das kleine Loch, was sich Tür nannte. Der unfreiwillige Ausgang über Privatgelände, der verschwindet. Die Verkehrsführung wird übersichtlicher, die bisherige Insel zwischen Dahlwicker Straße und Grabenstraße wird weiter nach oben angedockt. Bei der Voliere und dem Spielplatz ändert sich wenig, nur der Sandkasten entfällt wegen des großen Spielangebots in der Bleiche. Die Tischtennisplatten wandern in Richtung Inserstraße. CDU-Vertreter Dirk Schreiber äußerte Bauchschmerzen wegen der hohen Kosten ohne Förderung, alle anderen Parteien sprachen sich aber für das Projekt aus. Zitat, es wäre fatal, wenn wir das nicht machen, so SPD-Mann Holger Figge. Seit 2017 sind bereits 13 Millionen Euro in den Grüngürtel geflossen und die finale Entscheidung, die treffen die Stadtverordneten in dieser Woche. Ein Blick nach Frankenberg aus dem Waldecker Land hinaus und zwar ans Kreiskrankenhaus. Da gab es einen überraschenden Wechsel. Dr. Werner Stein, der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, hat nämlich die Klinik Ende August verlassen. 6 Monate nach seinem Amtsantritt. Stein hatte die Position am 1. März übernommen und die Kündigung Eigeninitiativ eingereicht. Die Klinik betont, dass die Zusammenarbeit professionell verlief und die Patientenversorgung weiterhin nahtlos sichergestellt ist. In der Übergangsphase übernimmt eine erfahrene Oberärztin kommissarisch jetzt die Leitung. Die Suche nach einem Nachfolger, die läuft bereits. Erste Gespräche finden statt und die Klinik zeigt sich zuversichtlich, bald eine passende Fachkraft zu finden. Die anstehende Fusion mit dem Stadtkrankenhaus Korbach spielt dabei eine Rolle, da beide Häuser im Austausch stehen. Die Klinik hebt ihre Stärken hervor. Ein qualifiziertes Team, moderne Ausstattung und ein guter Ruf in der Region. Bis zur Neubesetzung bleibt das medizinische Angebot in vollem Umfang erhalten. 2026. Da wird es in Bad Wildungen ein mobiles Freibad auf dem Schotterplatz des ehemaligen Helle-Ponte-Parkplatzes geben. Das soll angemietet werden, um den Bürgern im Sommer ein Schwimmbaderlebnis in der Stadt zu ermöglichen. Die Entscheidung fiel trotz kritischer Stimmen aus der Bevölkerung, die den Standort als unschön empfanden. Befürworter wie CDU-Vertreter Marc Faupel betonen jedoch, dass die Lösung vor allem Kindern und Jugendlichen zugutekommen werde. Der Standort überzeugt durch bestehende Versorgungsleitungen, die Zeit und Kosten sparen und eine nutzbare Liegewiese. Die Kosten von rund 300.000 Euro wurden im Nachtragshaushalt jetzt bewilligt, wobei der Großteil für Auf- und Abbau verwendet wird. Derweil läuft der Abriss des Helle-Ponte planmäßig. Allerdings wurden zusätzliche Schäden am runden Balken entdeckt. Bürgermeister Ralf Gutheil kündigte eine Bürgerversammlung an, sobald im September neue Erkenntnisse über ein mögliches festes Schwimmbad vorliegen. Die Stadt zeigt sich damit entschlossen, trotz Übergangslösungen langfristige Perspektiven für die Freizeitgestaltung zu schaffen. Und im nächsten Jahr ziehen wir uns alle mal die Badehose an und gucken uns das mal genauer an. Am 11. September, da findet der bundesweite Warntag statt, auch natürlich im Waldecker Land. Zwischen 11 und 12 Uhr werden alle 272 Sirenen im Landkreis ausgelöst. 227 digitale mit dem Signal Bevölkerungswarnung und 45 analoge mit dem Feueralarm. Gleichzeitig erhalten Nutzer von Warn-Apps wie Hessenwarn oder Nina eine Push-Nachricht und alle kompatiblen Smartphones empfangen eine Cell-Broadcast-SMS. Sofern die Funktion aktiviert ist. Der Test dient dazu, die Warnsysteme zu prüfen und mögliche Schwachstellen zu beheben, um im Ernstfall besser vorbereitet zu sein. Der Warntag soll die Bevölkerung mit gefährlichen Situationen wie Unwettern, Chemieunfällen oder Stromausfällen vertraut machen. Nach dem Test folgt eine Entwarnung per Sirenen und Smartphone. Weitere Infos gibt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und auf der Website des Landkreises. Ich packe das mal in die Shownotes. Und der letzte bundesweite Warntag war 2024. In Hessen gab es zudem im März erstmals einen landesweiten Test. Wer erinnert sich noch? Die Ortsdurchfahrt von Mühlhausen, die steht vor einer umfassenden Sanierung. Bevor 2026 der Straßenausbau durch Hessenmobil beginnt, muss die Gemeinde noch in diesem Jahr die unterirdischen Versorgungsleitungen erneuern. Dafür sind jetzt 110.000 Euro im Nachhaushalt nachzufinanzieren. Ein erster Schritt, denn der Gemeindeanteil an den gesamten Maßnahmen, der beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Kosten verteilen sich auf Kanalisation, Wasserleitungen, Fahrbahn, Geh- und Radwege sowie Bushaltestellen. Die Bauarbeiten, die sollen 2026 starten, wobei Hessenmobil voraussichtlich 1,2 Millionen Euro für die Fahrbahnerneuerung übernimmt. Weitere Fördermittel für Radwege und Bushaltestellen werden erwartet. Ihre genaue Höhe steht jedoch noch nicht fest. Um Verzögerungen zu vermeiden, drängt die Verwaltung auf eine zügige Beauftragung der Planungsleistung. Die Sanierung soll nicht nur die Infrastruktur modernisieren, sondern auch die Lebensqualität im Ort nachhaltig verbessern. In Willingen, da gibt's für den Bau einer Fußgängerbrücke zwischen Briedlener Straße und zur Hoppecke Fördergelder. Doch die Bewilligungsstelle verlangt, dass die Gemeinde ihren Eigenanteil von 600.000 Euro im Haushalt 2026 verankert. Bürgermeister Thomas Trachte betont jetzt den Zeitdruck. Verzögerungen könnten zu Terminkollisionen mit dem Bau der geplanten Gastronomie führen und das Projekt verteuern. Die Brücke, in Fertigbauweise geplant, soll 2 Millionen Euro kosten, wobei die Förderung 70% übernimmt. Durch die Nutzung des Fundaments des Mountain View Hotels und eine einfachere Weggestaltung konnten die Kosten deutlich gesenkt werden. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte dem Vorhaben schon zu. Die Gemeindevertretung hat gestern am 8. September endgültig entschieden. Kritische Stimmen wie Friedrich Engelbracht von den Freien Wählern äußerten Bedenken angesichts anderer Bauprojekte. Trachte versicherte jedoch, dass man jederzeit zurücktreten könne, falls die Kosten bei der Ausschreibung erneut steigen. Die Brücke soll die Verkehrssicherheit verbessern und eine direkte Verbindung schaffen. Und es ist so ein Dauerthema. Auch jetzt wieder, die Fühler Gemeindevertreter, die haben einstimmig eine Resolution zur Bewirtschaftung der Edertalsperre verabschiedet. Darin fordern sie das Bundesverkehrsministerium und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt auf, die Wasserbewirtschaftung des Edersees an moderne Anforderungen anzupassen. Bürgermeister Carsten Karlhöfer kritisierte, dass die aktuelle Praxis zu früh sinkende Wasserstände verursache, mit negativen Folgen für Tourismus, Wirtschaft und Natur. Die Resolution betont, dass die Talsperre nicht nur der Schifffahrt auf der Oberweser dienen dürfe, sondern auch den Interessen der Region gerecht werden müsse. Gefordert werden klare Leitlinien, ein angepasster Wintersparbetrieb und ein atmendes Hochwasserregime, das flexibel auf Wetter- und Klimadaten reagiert. Ziel ist eine ausgewogene Interessenabwägung zwischen Schifffahrt, Tourismus, Naturschutz und regionaler Wirtschaft. Die Betriebsvorschriften für den Edersee seien veraltet und müssten jetzt dringend reformiert werden, um die Region zukunftsfähig zu machen. Innerhalb von 3 Jahren soll ein transparentes Verfahren mit Fachinstituten entwickelt werden. Die Resolution unterstreicht, dass die Edersee-Region gleichwertige Lebensverhältnisse verdiene und ein ganzjährig angemessener Wasserstand dafür unverzichtbar sei. Und wir bleiben mal beim Edersee, jetzt aus Waldecker Sicht. Da ist nämlich in der Nacht vom 4. auf den 5. September der Wasserstand auf unter 30 Millionen Kubikmeter gefallen. Eine Folge der seit März andauernden Trockenphase. Maurice Jurke, Fachbereichsleiter Schifffahrt im Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser, der berichtet, dass seit Februar in jedem Monat deutlich weniger Regen als im Mittel gefallen sei. Diese Trockenheit dominiert das Jahr 2025 und beeinflusst nicht nur die Schifffahrt auf der Weser und die Natur, sondern auch die Steuerung der Edertalsperre. Bereits früh war das WSA Weser gezwungen, deutlich mehr Wasser als üblich zur Stützung des Wasserstands auf der Oberweser aus der Talsperre abzugeben. Statistisch gehört 2025 im Bereich der Weser zu den 3 trockensten Jahren seit der Jahrtausendwende. Um Belastung zu verringern, haben Wasser- und Schifffahrtsamt und Regierungspräsidium Kassel jetzt Schutzmechanismen umgesetzt. Die eigentliche Mindestangabe von 6 Kubikmetern pro Sekunde wurde schon mal auf 5 reduziert. Und bei einem Talsperreninhalt von 28 Millionen Kubikmetern steht der nächste Reduktionsschritt auf 4 Kubikmeter pro Sekunde an. Ziel ist es, dass der Talsperrenpegel langsamer absinkt und der sogenannte eiserne Bestand möglichst nicht erreicht wird. Ab diesem Wert gilt der Zufluss gleich Abfluss. Die Schutzmaßnahmen zeigen bereits Wirkung. Während sich der Talsperreninhalt in der ersten Augusthälfte um etwa 2,5 Millionen Kubikmeter pro Woche reduzierte, sind es nun nur noch ca. 2 Millionen. Das WSA hofft, das Erreichen des eisernen Bestandes so weit hinauszuzögern, dass herbstliche Regenfelder den Wasserstand wieder steigen lassen. Die Sicherheit bei Großveranstaltungen, die stand im Fokus der jüngsten Sitzung des Kommunalen Serviceverbundes Eisenmärkte KSVE. Das hat in Lichtenfeld stattgefunden. Angesichts gestiegener Anforderungen setzen die 7 Mitgliedskommunen zunehmend auf zertifizierte Zufahrtssperren. Eine Reaktion auf aktuelle Vorgaben nach einem Vorfall in Magdeburg. Die Stadt Korbach hat 8 dieser Sperren angeschafft und stellt sie jetzt den Partnerkommunen bei Bedarf zur Verfügung. Dies stärkt nicht nur die Sicherheit, sondern soll auch zeigen, wie interkommunale Zusammenarbeit Ressourcen spart und Verwaltungsprozesse effizienter macht. Der KSVE, dem Diemelsee, Korbach, Lichtenfels, Medebach, Vöhl, Waldeck und Willing angehören, der betont, durch den regelmäßigen Austausch werden gemeinsame Herausforderungen besser bewältigt und die Sicherheit in der Region nachhaltig erhöht. Und Infos zu den Aktivitäten, die gibt's unter ksv-eisenberg.de, packe ich auch in die Shownotes. Die Waldeckische Domanialverwaltung, die hat entschieden, ihre Fläche bei Waldeck ab 2026 an die Betreiber des Drachenfestes zu verpachten. Der Pachtvertrag mit dem dortigen Golfclub, der noch bis Ende 2025 läuft, der wird nicht verlängert. Das zweitgrößte Live-Rollenspiel-Event Deutschlands zieht damit von Roden nach Waldeck um und findet dort vom 28. Juli bis 2. August 2026 statt. Bis zuletzt hatten das Domanium, die Stadt Waldeck und der Landkreis intensiv nach einer gemeinsamen Nutzungslösung für beide Interessenten gesucht. Trotz monatelanger Gespräche scheiterte ein Kompromiss an unvereinbaren Ansprüchen an die Flächennutzung. Sowohl der Golfsport als auch das Drachenfest benötigen für ihr ganzjähriges Angebot nahezu die komplette Fläche. Eine Aufteilung hätte eine Verkleinerung des Golfplatzes auf nur 9 Löcher und eine deutlich reduzierte Fläche für das rund 6.000 Teilnehmer umfassende Rollenspielevent bedeutet. Hendrik Block, Direktor des Waldeckischen Domanialverwaltungs, der bedauerte, dass trotz intensiver Bemühungen keine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten gefunden werden konnte. Ein dualer Student, der hat erfolgreich ein nachhaltiges und kostensparendes Asphaltmischgut entwickelt. Und das ist Jan Reuter aus Nerda, der hat bei der Firma Wachenfeld in Korbach gearbeitet oder arbeitet immer noch und seinen Master an der Uni Kassel gemacht. Der untersucht in seiner Masterarbeit jetzt die gleichzeitige Nutzung verschiedener Zusätze zur Erhöhung des Recyclinganteils und zur Temperaturabsenkung von Asphalt. Seine Laborergebnisse bestätigen sich erfolgreich in einem Praxistest am Asphaltwerk in Mengenhausen. Dort wurde ein Testfeld angelegt, bei dem herkömmlicher Asphalt und Reuters neue Variante direkt nebeneinander eingebaut wurden. Unterstützt wurde das Projekt von Professor Dr. Ingenieur Konrad Mollenhauer, Bauleiter Klaus Künstl und der Firma Ingevity. Die Ergebnisse übertreffen die Erwartungen. Die Verarbeitung und Qualität der neuen Mischgutvariante mit verschiedenen Zusätzen bei reduzierter Temperatur ist besser als bei herkömmlichem Asphalt. Die Temperaturabsenkung um bis zu 30 Grad bringt mehrere Vorteile. Sie spart Energie und Kosten, reduziert gesundheitsschädliche Dämpfe und Aerosole und sie schützt das Einbaupersonal. Reuters Fokus lag auf der Beeinflussung rheologischer Eigenschaften des Bindemittels durch Rejuvenatoren. Das sind chemische Zusätze, die bei der Wiederverwendung recycelten Abfalls die ursprünglichen Bitumeneigenschaften wiederherstellen. Das Projekt zeigt exemplarisch, wie theoretisches Universitätswissen erfolgreich in die Straßenbaupraxis übertragen werden kann. Das größte Bauprojekt in der Hansestadt Korbach, das nähert sich jetzt dem Ende. Der Neubau des ehemaligen Wolwort- und Greco-Gebäudes in der Fußgängerzone ist vor 6 Jahren gestartet und zeigt nun deutliche Fortschritte. Die letzten Betonarbeiten, die laufen, Außendämmung und Fenster sind bereit gesetzt, der Innenausbau im Untergeschoss hat begonnen. Der 35 Meter hohe Baukran wird noch bis Ende September zwischen dem 22. und 27. September abgebaut. Danach kann dann voraussichtlich ab dem 29. September der Verkehr wieder beidseitig durch die Arolser Landstraße fließen. Die Focus Development AG aus Duisburg als Investor setzt das Projekt um und wird später auch vermieten. Im Untergeschoss, da werden Wolwort, New Yorker und Jeansfritz einziehen und die sollen Strahlkraft in die Fußgängerzone zurückbringen. Wolwort breitet sich auf 2 Etagen aus, die Rolltreppe steht bereits. Im Obergeschoss entstehen Bürotrakte und ein Fitnessstudio, im 2. Stock 31 zweigeschossige Wohnungen mit Dachgarten zur Arolser Landstraße. Das Gebäude erfüllt den höchsten Energiestandard KfW 40EE mit Luftwärmepumpe, Solaranlage und einer 23.000 Liter fassenden Zisterne für den Dachgarten. Die Geschäfte sollen das Weihnachtsgeschäft 2025 mitnehmen können. Alle weiteren Arbeiten werden dann bis voraussichtlich Februar 2026 abgeschlossen sein. Das war's mit dem Blick zurück in die Woche und wir schauen jetzt mal auf das Thema im Fokus. Und da geht es diesmal darum, wie die Zukunft der Dörfer aussieht oder wie das Dorf der Zukunft aussieht. Spannende Frage, wie ich finde, die uns ja besonders in dieser ländlichen Region hier besonders betrifft und umtreibt. Und Antworten auf die Fragen, die konnte meine heutige Gesprächspartnerin geben. Sie arbeitet beim Landkreis als Koordinatorin für das Projekt Soziale Dörfer leben und mit ihr unterhalte ich mich über Schwierigkeiten, Rezepte und Erfahrung. Und ich würde mal sagen, rein in den ersten Teil des Gesprächs. Und der Landkreis wandelt sich immer weiter und der Landkreis will das aber auch aktiv gestalten. Deswegen gibt es ein Projekt und über dieses Projekt möchte ich heute gerne sprechen. Und ich habe jemanden zu Gast. Sie ist die Koordinatorin dafür und herzlich willkommen im Podcast, sage ich mal.
Vielen Dank.
Und vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, dein Name.
Ja, mein Name ist Katharina Oberhofer-Ast.
Dein Alter?
Ich bin 42.
Dein Wohnort?
Ich komme aus Volkmarsen und wohne in dem Ortsteil Hörle.
Okay, und was machst du so beruflich?
Ich arbeite seit einem Jahr jetzt beim Landkreis und bin die Projektkoordinatorin für ein vom Bund gefördertes Projekt, das nennt sich Soziale Dörfer leben.
Genau, darüber wollen wir jetzt genauer sprechen. Und ich würde mal sagen, du bist ja gebürtige Volkmarserin.
Ja, das stimmt.
Bist nach 20 Jahren wieder in die Heimat zurückgekehrt. Was hat dich denn bewogen, überhaupt diesen Schritt zu gehen? Du warst ja weg.
Ja, ich war weg. Ich war weg, weil ich die Erfahrung machen wollte, wie das ist, in der Anonymität zu leben. Das hat mir auch sehr lange sehr gut gefallen. Und dann bin ich zurückgekommen, weil ich genau das nicht mehr wollte. Weil ich gemerkt habe, wie schön es ist, auf dem Land zu leben, wenn man füreinander einsteht und zusammenarbeitet und zusammenhält.
Gab es da einen Moment, wo du das gemerkt hast?
Ja, als ich meine Kinder bekommen habe, habe ich gemerkt, wie man doch, wenn man alleine ist in einer großen Stadt, wo alle, die man vorher kannte, arbeiten gehen den ganzen Tag, dass man sich da durchaus alleine fühlen kann und hilflos, wenn man für ein Kind verantwortlich ist und sein Leben ein Stück weit aufgegeben hat und wie wichtig es ist, dass man Leute in seinem Umfeld hat, die in einer ähnlichen Situation sind und auch eine Familie hat, die einen da auffangen kann.
Du bist dann jetzt in Volkmarsen im Ortsteil und hast auch das gefunden da vor Ort?
Ja, habe ich gefunden. Meine Familie wohnt da. Die wohnt teilweise in Hörle, teilweise in Volkmarsen. Und was ich an Hörle ganz besonders schön finde, und das trifft vermutlich für viele, auf viele Orte in Waldeck-Frankenberg zu, für viele Orte auf dem Land nehme ich an, dass eben dieser Zusammenhalt sehr stark ist. Also ich nehme das wahr, im Gegensatz zur Stadt. Alles, was da passiert, passiert auf Initiative der Bürgerinnen und Bürger, die da wohnen, der Leute, der Menschen, die da wohnen. Das finde ich sehr wichtig. Das ist ein großer Unterschied für mich im Vergleich zur Stadt.
Es gibt noch einen anderen interessanten Aspekt bei dir, weil du bist Musikwissenschaftlerin.
Ja.
Und bist jetzt beim Landkreis angestellt sozusagen. Das ist ja ein interessanter Werdegang. Wie kam es denn dazu oder was nimmst du aus der Musikwissenschaft mit sozusagen?
Aus der Musikwissenschaft, da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken.
Kein Problem, wir haben Zeit.
Ich nehme eigentlich weniger aus dem Studium mit für mich, sondern eigentlich eher aus der Zeit danach. Nee, also die Musikwissenschaft hat eigentlich...
Wenn es keinen Aspekt gibt, gibt es keinen.
Ich glaube, ich würde gar nicht so gerne drauf eingehen, weil das, was ich da gemacht habe, ist eigentlich was ganz anderes. Und ich habe mich, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, in dieser Musikbranche zu arbeiten. Ich habe ja nie als Musikwissenschaftlerin gearbeitet, auch nie als Musikpädagogin, auch nicht wirklich als Künstlerin. Ich habe im Veranstaltungsmanagement gearbeitet und im Projektmanagement beim Bayerischen Rundfunk. Und das war eine tolle Aufgabe. Und irgendwann habe ich mich aber dazu entschlossen, was anderes zu machen. Beziehungsweise eigentlich ging es eher darum, dass ich wollte gerne, mein Fokus war, wir wollten in die Heimat zurückziehen. Und dann war die große Frage, ja, was mache ich denn da? Da gibt es kein Orchester. Der nächste Kulturverein ist vielleicht in Kassel, wo ich auch nicht jeden Tag hinpendeln möchte. Und dann habe ich mich gefragt, wofür brenne ich noch? Und das ist Ehrenamt schon immer gewesen. Also ich habe das immer gemocht, auf dem Ort zu leben, wo die Vereinsarbeit funktioniert. Was ich eben schon gesagt habe, dass sich die Leute eben füreinander einsetzen, dass sie zusammenarbeiten, bei was auch immer, im Karneval, in der Feuerwehr. Das ist ein wichtiger Aspekt in meinem Leben. Und mir war es immer wichtig, dass ich eine Arbeit habe, mit der ich mich identifiziere. Das war lange die Musik und jetzt ist es das, was ich jetzt mache. Eben die Leute dazu animieren, sich zusammenzuschließen und was für ihr Leben, für ihren Ort, für sich zu tun.
Ja, viele Sachen, da berichten wir auch in der WLZ immer drüber, funktionieren ja nur darüber, dass sich Leute einsetzen und Ideen haben, sich einbringen und dann Unterstützung bekommen.
Ja, das ist
ideell und finanziell von Gemeinde oder Kommune oder...
Ja,
Landkreis.
Also dieser Aspekt, dass sich Leute einsetzen, das ist eigentlich der Schlüssel für das Projekt, was ich jetzt betreue, ist, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Es braucht Leute, die engagiert sind und die Ideen haben. Und die versuchen wir mit dem Projekt anzusprechen. Egal wie konkret die Ideen schon sind oder noch nicht, die müssen sich, wenn sie sich bei mir melden, die müssen nicht die fertige Projektskizze aus der Tasche ziehen und sagen, so, das ist mein Projekt und jetzt brauche ich nur noch Geld oder dies oder das brauche ich. Nee, die Leute können sich auch melden, wenn sie einfach nur eine Idee haben und sagen, ja, in unserem Ort fehlt irgendwas. Wir wollen irgendwas auf die Beine stellen, aber wir wissen nicht so richtig was. Irgendwas, was uns vielleicht vereinsübergreifend zusammenbringt oder was für ältere Leute, für jüngere Leute eine Möglichkeit ist, irgendwie besser in Kontakt zu kommen. Aber uns fehlen die Ideen. Und dann, genau da setzen wir sehr, sehr gerne an. Gehen in die Orte und versuchen, mit diesen Leuten mal zu reflektieren, was haben die eigentlich schon in ihrem Ort? Was finden wir da vor? Dafür arbeiten wir mit einem Projektboot zusammen, die sich hier im Landkreis sehr gut auskennen und auch mit Prozessbegleitung sehr gut auskennen. Wir nutzen dafür ein Tool, das nennt sich Landinventur. Das wurde erstellt vom Thünen-Institut für Regionalentwicklung. Und mit diesem Tool, das ist so aufgebaut, da kann sich jede Einzelperson anmelden. Es ist in vier Kategorien aufgebaut und man füttert dieses Tool mit Daten zum Thema Leben. Also Fragen wie zum Beispiel, wer lebt in eurem Dorf eigentlich? Wie viele Leute sind das? Wie ist die Altersstruktur? Sind die jeden Tag da oder vielleicht nur am Wochenende? Kommen die nur zum Schlafen her? Zum Thema Wirtschaft werden Fragen abgefragt, also zum Beispiel, welche Gewerbe sind da eigentlich, die vielleicht gar nicht alle kennen. Also gut, den Bauern kennt man und vielleicht gibt es im besten Fall noch einen Dorfladen, aber ob jetzt meine Nachbarin zum Beispiel Schmuck verkauft, das weiß nur ich und noch der Nachbar auf der anderen Seite vielleicht, aber davon weiß der Ort gar nichts. Und über diese Fragen, die man mit denen man sich da in diesem Tool auseinandersetzt, die natürlich auch ums Thema Engagement sich drehen natürlich, das ist der größte Bereich, der uns auch am meisten interessiert. Also welche Vereine gibt's, welche Dorffeste werden gefeiert, aber auch welche kleinen Gruppierungen gibt's, von denen auch nicht alle wissen. Vielleicht gibt's eine Yoga-Gruppe von 3 Mädels, die sich alle 2 Wochen unregelmäßig treffen, ja. Dass man sich darüber als Dorf mal zusammensetzt und bewusst wird, was für ein Potenzial hat man eigentlich im Ort. Das finde ich wichtig. Und wir merken, dass man mit diesen Daten, ob die jetzt hundertprozentig korrekt sind oder nicht, das ist zweitrangig. Aber durch die Reflexion entsteht ein kreativer Prozess. Und diesen Prozess nehmen wir wieder auf und versuchen wir weiterzuentwickeln und zu gucken, was kann sich daraus entwickeln? Welche Aspekte daraus, was von dem, was wir vorfinden, lohnt es sich weiterzuentwickeln? Und das richtet sich natürlich immer nur nach dem Bedarf der Leute vor Ort. Also wir bringen da wenig Input mit rein, außer dass wir die Prozessbegleitung, die Prozessentwicklung begleiten. Aber die Ideen und die Bedürfnisse kommen von den Leuten, die in diesen Dörfern wohnen.
Man merkt schon, du steckst voll dahinter und voll im Thema und willst da was bewegen. Das freut mich persönlich jetzt sehr. Bevor wir nochmal detaillierter reingehen in das Ganze. Es gibt ja eine Förderung vom Bund, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt ja, dass das auch eine etwas größere Angelegenheit ist, dass der Bund es sieht sozusagen, ja, dass da Handlungsbedarf ist.
Ja,
wie ist denn da die Zusammenarbeit oder welche Aspekte fließen vom Bundesseite mit ein?
Also wir sind, es sind 350 Projektskizzen eingereicht worden für dieses Projekt, die gefördert werden wollten. Und wir sind im Jahr 2011 eine von 11 gewesen, die Förderung bekommen haben. Also das Thema ist wichtig. Und wir sind jetzt nochmal ein Spezialfall. Wir sind ja nicht ein sozialer Ort, der auf die Reise geschickt wird und entwickelt werden will, sondern wir sind der Versuch, wie eine Kreisverwaltung die Entwicklung von sozialen Orten hier bei uns in unserem Einflussbereich fördern kann und unterstützen kann.
Verstehe ich das richtig? Also das sind nicht immer Kreisverwaltungen, die da an dem Projekt teilnehmen?
Nein, fast gar nicht. Das sind nur Einzelprojekte.
Okay. Mhm. Wie lange läuft die Förderung?
2,5 Jahre.
Okay, gut.
Also wer sich bei uns bewerben will, muss schnell sein.
Gehen wir mal so ein bisschen genauer rein, also in die Herausforderungen, sagen wir mal, die gelöst werden müssen. Du hast es ja schon angesprochen, aber welche sozialen Herausforderungen gibt es denn so in den Dörfern im Waldecker Land, die dir bis jetzt so begegnet sind?
Es gibt die Menschen, die bei uns sich melden, die stehen eigentlich vor ähnlichen Herausforderungen immer wieder. Also bei uns haben sich jetzt 30 Initiativen gemeldet in dem vergangenen Jahr, wobei wir im Januar erst an die Öffentlichkeit gegangen sind mit dem Projekt. Und natürlich spielt das Thema Geld immer eine Rolle. Das steht im Prinzip am Ende jedes Projektes, diese Frage. Die kann man mal leichter und mal etwas aufwendiger
beantworten. Also wie können wir das finanzieren,
was wir hier vorhaben? Welche Fördertöpfe gibt es? Aber das ist nicht unbedingt der Schwerpunkt. Ich habe kein Geld, was ich verteilen kann. Ja? Das ist nicht die Aufgabe des Projektes. Aber da gibt es ja genug Fördertöpfe, auf die man verweisen kann, die auch für diese Zwecke tatsächlich eingerichtet worden sind. Und da gibt es immer mehr. Ein zweites großes Feld ist das Thema Vernetzung. Wer ist eigentlich mein Ansprechpartner für meine Idee, wenn ich schon eine habe? Ich fange vielleicht mal mit dem Ortsvorsteher an, vielleicht gehe ich auch gleich zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin. Im besten Fall wird mir auf der Stadt geholfen, vielleicht ist das Projekt aber auch so oder die Idee so abstrakt, dass die auf der Stadt sagen, oh Gott, da weiß ich jetzt gar nicht, wer dafür zuständig sein könnte. Oder man braucht vielleicht gar nicht unbedingt, hat die Stadt vielleicht schon mit an seiner Seite und weiß, okay, das ist ein Projekt, das stößt auf Anklang. Aber wie setze ich das denn jetzt um? Ich bräuchte eigentlich, also wir haben eine Initiatorin, die sich gemeldet hat, die hat gemerkt, in ihrem Ort gibt es Bänke und die werden frequentiert von älteren Menschen, die gerne mit anderen Leuten in Kontakt kommen wollen. Da war jetzt erstmal die Frage, Ja, und ihre Idee war, sie geht da immer mal vorbei an diesen Bänken mit ihren Kindern auf dem Weg zum Spielplatz und würde auch gerne dann an so einer Bank mal stehen bleiben, 10 Minuten, und mit den Leuten ins Gespräch kommen, aber ihre Kinder quengeln und wollen weiter. Und ihre Idee war jetzt, diese Bänke mit kleinen Spielangeboten zu flankieren. Ja, kennt man vielleicht so aus dem Wald, so Schautafeln oder vielleicht so Holzspielzeug. Ja, wen spreche ich denn da jetzt an, wenn ich das
die
umsetzen
kam dann zu
möchte?
Dir.
Das ging erstmal so in ihrer Kommune rum, dass sie Ansprechpartner gesucht hat, und die landete dann letztendlich bei mir. Wir versuchen da jetzt die Schnittstellen zu finden. An wen kann sie sich wenden, um eben zum Beispiel Sachen, müssen diese Sachen TÜV geprüft sein, die da aufgestellt werden, ist zum Beispiel eine Frage. Oder wer genehmigt denn jetzt eigentlich, wo das Ding aufgestellt wird oder ob es überhaupt aufgestellt wird und wie viele davon aufgestellt wird und was genau da aufgestellt wird. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer stellt denn sowas eigentlich her? Die hat jetzt vielleicht keinen Schreiner an der Hand, der ihr sowas herstellen könnte, was sie sich vorstellt. Oder es muss eben finanziert werden, wenn sie das kaufen möchte. Ja, solche Fragen, vor solchen Fragen, das sind ja eigentlich sehr einfache Fragen, die man irgendwie lösen kann. Und da nehmen wir die Leute an die Hand und versuchen, mit denen strukturiert zu besprechen, wie können wir jetzt vorgehen, dass das umgesetzt werden kann.
Da du ja mal weg warst und jetzt wieder zurück bist, 20 Jahre ist das her. Wie haben sich denn die Herausforderungen so in den letzten 20 Jahren entwickelt, wenn du dich mal erinnerst, wie das Dorfleben, sagen wir mal so, vor 20 Jahren war und wie es heute war? Ist das noch ähnlich mit den Herausforderungen oder gab es da grundsätzliche Änderungen?
Naja, also genauso wie ich weggezogen bin früher, sind viele andere auch weggezogen. Und der Anreiz, wieder zurückzuziehen, ist nicht für jeden gegeben. Und vor diesem Problem stand man früher schon und steht man heute immer noch. Und man muss sich überlegen, wie kann man das Leben hier so schön gestalten, dass die Leute entweder gar nicht weg wollen oder vielleicht doch auch wieder zurückkommen. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn man die Leute mit einbezieht, die weg wollen oder die zurückgekommen sind oder die hier leben. Weil an denen liegt es ja, wie lebenswert dieser Ort, aus dem sie kommen, ist. Es liegt an ihnen selber, ihr Lebensumfeld zu gestalten. Und das, finde ich, ist wichtig, dass man das den Leuten klar macht, dass sie selbst das in die Hand nehmen können. Und dabei wollen wir sie unterstützen.
Die Herausforderungen sind ja nicht wenig. Du hast schon gesagt, ich nenne es mal Landflucht sozusagen.
Ja.
Eine fehlende Infrastruktur oder eine schlechtere Infrastruktur auf den Dörfern. Dann der demografische Wandel. Nur haben wir auch noch Klimawandel. Also die Probleme sind ja nicht gerade klein.
Ja.
Und sie schlagen trotzdem ja überall durch. Was ist so das größte Problem und was könnte da ein Weg sein oder deine Hilfe dabei?
Wir müssen alle Generationen in diese Ideenfindung und in die Gestaltung ihrer Orte mit einbeziehen. Die Jungen, die Alten, die dazwischen liegen. Es muss für alle funktionieren. Man braucht ein gemeinsames Ziel und man muss über den Weg, wie wir dahin kommen, reden können.
Hast du so den Eindruck von den Orten, die du jetzt betreust, in Anführungsstrichen, hast, dass da schon genug passiert oder dass sie auf dem richtigen Weg sind sozusagen?
Ja, die Leute, die sich bei uns gemeldet haben, das kommen sehr, sehr gute Ideen. Was ich festgestellt habe, ist, dass die Leute sich manchmal nicht trauen anzurufen, weil sie das Gefühl haben, ich weiß nicht, ob meine Idee jetzt so überragend ist und die ist ja auch noch gar nicht ausgegoren. Die wollen bestimmt von mir eine fertige Projektskizze haben. Das traue ich mich nicht. So. Oder man steht natürlich dann auch in der Verantwortung, wenn wir dann kommen und sagen, okay, wir besuchen sie gerne mal und gucken mal. Dann denken die so, Gott, was soll ich denen denn hier zeigen? Hier gibt's doch gar nichts. Oder und dann, ich meine, wir kommen ja, um mal von außen drauf zu gucken, was ist denn eigentlich das Schöne an ihrem Ort? Oder was fehlt ihnen denn vielleicht noch? Zu gucken, wo liegt ihr individuelles Entwicklungspotenzial?
Also deswegen an dieser Stelle eindeutig der Aufruf,
bitte
sich zu melden.
Sie sich, ja.
Ja, bitte melden Sie sich, anrufen, E-Mail schicken, wie auch immer. Den Kontakt haben wir natürlich dann in den Shownotes drinne. Und das war der erste Teil des Gesprächs. Wie ich fand, sehr interessant. Ein engagierter Mensch, der sich da einbringen möchte, gerne mal kontaktieren. Die Kontakte stelle ich alle in die Shownotes. Und Teil 2 kommt in der nächsten Folge, in Folge 16 im September 2025. Wir werfen einen Blick in den Redaktionskalender für diese Woche. Welche Themen stehen an? Über was berichten wir? Und was ist an diesem Wochenende los? Zweimal sind wir diese Woche vor Gericht. Beides Mal geht es um Körperverletzung im Landkreis. Das Lebenshilfegewerk feiert am Dienstag 50-jähriges Bestehen. Und ganz neu ist der Bau fürs Jobcenter im Korbacher Amtsviertel am Südring. Der Bau wird am Mittwoch eingeweiht. Und am Wochenende ist der Tag des offenen Denkmals mit mehreren Veranstaltungen. Freitagabend findet in Korbach der Nightwork statt. Die Lichtenfelser wählen am Sonntag ihren Bürgermeister. Und in Niederense ist wieder Weinfest an beiden Wochenendtagen. Du hast also die Wahl an diesen Tagen. Es ist ordentlich was los. Alle detaillierten Infos zu diesen Terminen und auch einen Nachbericht dazu, den findest du immer in deiner WLZ-Ausgabe. Entweder frühmorgens am Frühstückstisch oder als E-Paper ab 20 Uhr. Und die gute Nachricht, ohne die diese Episode nicht enden soll, die kommt diesmal aus Sachsenberg. Zitat: Wir haben schon in vielen Konzertsälen gespielt, aber in einer Backstube noch nie. Das scherzte Laura Holzwart, die Schlagzeugerin bei Sherry on the Cake, als am Sonntag vor einer Woche das große Konzert der Kölner Damenband in Sachsenberg begann. Das Backstubenkonzert war Tage vorher ausverkauft und wurde zu einem glänzenden Erfolg mit stehendem Applaus. Bandleaderin Carola Beukenbusch, deutschlandweit bekannte Tubistin, die hatte Bäckermeister Dirk Weber bei einem Konzert kennengelernt. Er buchte das Damensextett und stellte passend zum Bandnamen süße Sachen für alle Zuschauer her. Für die Musikerin besondere Törtchen mit Kirsche obendrauf. Die Damen traten in der ersten Programmhälfte für Songs der 50er, 60er Jahre in wippenden Petticoats auf, nach der Pause dann in paillettenglitzernden Charleston-Kostümen. Alle 6 Bandmitglieder sind gut ausgebildete Virtuosinnen auf ihrem Instrument, perfekt in bunten Arrangements und ausdrucksstarken Improvisationen. Zwischen den Songs gab es dann keine langweiligen Programmhinweise, sondern originelle, emanzipierte Pointen. Jede Instrumentalistin hatte Gelegenheit, solistisch zu faszinieren. Rutilde Holzenkamp ließ auf ihrem bulgarischen Knopfakkordeon den Libertango von Astor Piazzolla tanzen. Pianistin Jula Weisberg bewies ihre Verwandtschaft mit George Gershwin. Und Milene Bergemann meisterte elegant den Klarinettenteufel. Laura Holzwart und Saxophonistin Greta Schanner mischten mit Schlagzeug, Soli und präzisen Riffs urtümliche Jazzkraft ins Klangbild. Die Zuhörer erzwangen mit nachdrücklichem Applaus noch 2 Zugaben. Und danach gab es in Webers Backstube Kaffee und Kuchen für alle. Und warum ist das eine gute Nachricht? Na, ich finde, sie zeigt, dass oftmals viel mehr möglich ist, als man zunächst glauben mag. Auch eigentlich verrückte Ideen, die können eine Sogkraft entwickeln. Und ich finde, dieses Konzert ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Und das war's mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder ein E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du wie immer auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Und dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen, dein Dennis Schmidt.